Und ich erinnere mich noch, dass ich abends immer überlegt habe, was sagt man jetzt als letztes vorm Einschlafen? Und ich habe dann, glaube ich, bewusst nicht gute Nacht gesagt, sondern bis morgen früh. Also Svenja ist die Vernünftige, die dann sagt so, ach Mensch, morgen ist
inzwischen,
noch ein Tag.
Früher inzwischen, früher war, bevor wir uns kannten, war das anders, mein Schatz.
Ich gehe jetzt, ja, Schatz.
Glaube ich, so meine Vorstellung, vielleicht ist das eine völlig idealisierte, aber je glücklicher man gelebt hat, desto leichter kann man vielleicht auch gehen.
Svenja griff in die Gepäckablage, um ihren Rucksack runterzunehmen. Offensichtlich war da eine Wespe irgendwo an dem Rucksack verfangen. Die Wespe hat gestochen. Halbe Minute später liegt Svenja mit offenen Augen da und die Kinder und ich denken tatsächlich, sie stirbt.
Dass der Tod etwas sehr Verlockendes sein kann. Also so habe ich das empfunden in dem Augenblick. Ich wollte nicht mehr raus aus diesem Raum. Das hat mir, glaube ich, am meisten Angst gemacht.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Über das Ende. Mein Name ist Konstantin Sacher, ich bin Redakteur von Chrismon und spreche für diesen Podcast alle zwei Wochen mit interessanten Menschen über den Tod und den Sinn des Lebens. Heute haben wir eine Premiere, denn ich habe nicht nur einen Gast, sondern gleich zwei und dann auch noch zwei, die miteinander verheiratet sind. Herzlich willkommen, Florian Werner und Svenja Flasspöhler.
Vielen Dank.
Einen schönen guten Tag.
Ich stelle euch auch gleich noch ausführlich vor und erkläre, warum ich es eine gute Idee finde, dass ihr beide hier zusammen in dem Podcast als Gast oder Gästin kommt. Aber zuerst müsst ihr wie alle meine erste Frage beantworten. Die ist immer, wann hast du das letzte Mal an deinen eigenen Tod gedacht? Und ich dachte, ich teste gleich mal eure eheliche Dynamik, indem ich euch selbst entscheiden lasse, wer zuerst antwortet.
Die Dame natürlich.
Wann ich zuletzt an meinen eigenen Tod gedacht habe, also nicht im buchstäblichen Sinne, dass ich tatsächlich sterben könnte, aber es gab in der medialen Öffentlichkeit eine Situation, in der ich Sorge hatte, dass ich sozial sterben könnte oder öffentlich sterben könnte. Ja, daran kann ich mich gut erinnern. Das war während der Corona-Pandemie.
Stimmt, das kommt auch in deinem neuen Buch vor, da können wir gerne gleich noch drüber reden. Aber trotzdem kommt das manchmal trotzdem bei dir so vor, es gibt ja, ich erzähle schon von mir vielleicht, bei mir manchmal, wenn ich Mittagsschlaf mache und dann fährt man so in so einen ganz tiefen Schlaf und dann erwache ich irgendwann und dann habe ich so kurz den Moment, dass ich denke, lebe ich noch? Das ist ganz komisch. Gibt es nicht solche Momente auch in deinem Leben, wo das einfach einem so unfreiwillig vor Augen geführt wird?
Ja, also ich glaube, ich gehöre tatsächlich zu den Menschen, denen der Tod sehr nah ist, so würde ich das mal sagen. Also ich habe schon als kleines Mädchen es wahnsinnig faszinierend und gleichzeitig aber auch beängstigend gefunden, wenn ich so eben auf dem Sofa lag oder abends im Bett und die Hände so zufällig über meinem Bauch so gefaltet waren und man liegt so und entspannt sich so ein bisschen. Und ich habe dann immer gedacht, so liege ich irgendwann auch im Grab. Und das ist für mich ein ganz vertrauter Gedanke. Also die Tatsache, dass ich sterben werde, hat insofern für mich auch nicht wirklich, das ist nichts Angsterfülltes in dem Sinne, sondern irgendwie auch was sehr Vertrautes.
Ja, bei mir ist das schon eher angsterfüllt, wobei ich den Gedanken, den Svenja gerade beschrieben hat, dass man abends im Bett liegt und Angst hat, man könnte morgens nicht mehr aufwachen. Also diese Nähe von Schlaf und Tod, die ist ja offensichtlich, das ist mir auch aus der Kindheit sehr vertraut. Ich habe mit meinem Bruder, ich habe einen Zwillingsbruder, viele, viele Jahre das Zimmer geteilt. Wir hatten so ein Stockbetten, ich lag oben, er unten. Und ich erinnere mich noch, dass ich abends immer überlegt habe, was sagt man jetzt als letztes vorm Einschlafen? Und ich habe dann, glaube ich, bewusst nicht gute Nacht gesagt, sondern bis morgen früh. Also als wäre das so eine Art Versicherung, dass man am nächsten Tag auch wieder aufwacht, so eine Verabredung. Wobei mir auch natürlich klar ist, dass so sprachmagisch da wahrscheinlich nichts passiert. Aber das war mir schon sehr früh bewusst. Und zu deiner Frage, wann habe ich zum letzten Mal an den Tod gedacht? Das klingt wahrscheinlich schrecklich, aber ich bin sehr, sehr viel mit dem Fahrrad unterwegs hier in Berlin und ich denke eigentlich fast täglich an den Tod, weil das schon, muss ich sagen, wenn man unter den Linden entlangradelt, so zwischen Touristenbussen und hupenden Autofahrern und anderen Verkehrsteilnehmern, dass das so eine stete Gefahr ist. Also ich neige vielleicht auch so ein bisschen zum Dramatisieren, also zumindest die Verletzungs- oder Unfallgefahr ist sehr hoch, aber natürlich durchaus, man sieht ja auch immer wieder diese sogenannten Geisterfahrräder am Straßenrand stehen, also diese weiß bepinselten Fahrräder, wo ein Radler oder eine Radlerin ums Leben gekommen ist. Und das ist mir schon manchmal ein bisschen zu präsent.
Ich musste jetzt gerade bei dem, was du gesagt hast, Florian, an Dirk Pörschmann denken. Den hatte ich auch mal als Gast in diesem Podcast. Das ist der Museumsleiter des Museums für Sepulkralkultur in Kassel, also ein Museum, was sich nur mit dem Tod beschäftigt. Und der hat gesagt, seine Arbeit hat ihn dazu gebracht, dass er ganz oft so kleine Abschiede macht. Also wenn er seine Tochter in den Kindergarten bringt, dann verabschiedet er sich extra besonders intensiv, weil er irgendwie durch diese Arbeit in dem Museum gelernt hat zu denken, man weiß ja nie, ob man sich wieder sieht. Da musste ich jetzt gerade denken beim Einschlafen, vielleicht so ein Abschied, wenn man sich umdreht, noch einen Kuss gibt, bevor man schläft und er so, ja.
Ja, ich, also da, auch das wiederum ist mir vertraut. Also ich glaube schon, wir gehören zu Familien, die sich sehr innig verabschieden und begrüßen, also auch mit unseren beiden Kindern. Also unsere Tochter ist jetzt 16, unser Sohn ist 9 und ich merke schon, wenn die so aus dem Haus gehen und dass ich schon großen Wert darauf lege und Svenja, glaube ich auch, dass man nochmal sich umarmt, einen Kuss gibt und ich habe dann neige schon auch dazu sagen, so, ne, so pass auf dich auf, bis später. Also schon so im Bewusstsein, das ist glaube ich keine Floskel, sondern schon, ja, gib auf dich Acht und ich freue mich darauf, dich heute Abend wiederzusehen, ja, gesund.
Ja, ich glaube, also ich finde, die Kinder sind tatsächlich bei diesem Thema Tod sehr zentral, weil bei mir ist es tatsächlich so, dass sich meine Sorge viel stärker auf die Kinder richtet. Also ich mache mir um meinen eigenen Tod wirklich wenig Gedanken. Aber die Kinder, das ist eine viel, viel größere Sorge, dass denen irgendwas passieren könnte, eben weil unsere große Tochter jetzt auch mit dem Fahrrad durch Berlin fährt. Und unser Sohn ist 9, wir leben in einer Großstadt, wir leben an einer großen Straße. Also das finde ich viel, viel, viel präsenter. Und eben das Beängstigende da ist, man hat es eben nicht so in der Hand wie bei sich selbst, weil diese Kinder sich nun mal ab einem bestimmten Alter auch eigenverantwortlich dann bewegen in der Stadt, ne? Und gleichzeitig würde ich aber sagen, wenn wir jetzt auch so über elterliche Rollenverteilungen sprechen, bin ich wahrscheinlich diejenige, die, sagen wir mal, was so Straßenverkehr angeht, weniger ängstlich bin als Florian und ich dann eher auch verstehe, wenn unsere Tochter zum Beispiel genervt ist, wenn wir die dann so überschütten mit dieser Sorge, ja, bitte pass auf dich auf und hast du deinen Helm und hast du auch deine Warnweste und so weiter. Das kann natürlich aus kindlicher Perspektive extrem nerven.
Ich muss gerade denken, dass ich wirklich das absolute Weichei bin in dieser Sache, was mir aber sonst nie so auffällt, weil wir wohnen in so einem beschaulichen Vorort von Frankfurt, wo natürlich nicht mal annähernd vergleichsweise so viel Verkehr ist wie hier und ich trotzdem immer Angst habe um meine Kinder, wenn sie irgendwo hingehen, sagen, Vorsicht, nein, bitte passt auf und so weiter.
Ich merke aber schon auch, dass die Elternschaft jetzt in unserem Fall auch das Verhältnis zum eigenen Tod natürlich nochmal ganz anders in den Mittelpunkt gerückt hat. Auf eine ganz ambivalente Weise finde ich, also einerseits weiß ich genau, ich glaube, unmittelbar nach der Geburt unserer Tochter habe ich mir zum ersten Mal im Leben einen Fahrradhelm gekauft. Das war vielleicht vor 16 Jahren auch noch nicht so üblich, wie es heute ist, heute völlig normal. Aber wirklich aus diesem Gedanken, ich kann jetzt nicht auf den Kopf fallen und für meine Tochter nicht mehr da sein. Sterben wollte ich auch schon vorher nicht, unnötigerweise, aber das wurde nochmal präsent. Und auf eine ganz merkwürdige und vielleicht auch heikle Weise war aber auch ein sehr, sehr früher Gedanke nach der Geburt unseres ersten Kindes, die Möglichkeit und das schreckliche Privileg des Menschen, nämlich auch selber selbstbestimmt aus dem Leben zu gehen, wenn etwas unerträglich erscheint, diese Möglichkeit ist auch in Frage gestellt oder eigentlich fast verunmöglicht, weil eben das Kind da ist und einen erfordert, ne? Und tatsächlich, ich glaube schon, dass eben, klar, der Suizid ist eine spezifisch menschliche Fähigkeit, eine schreckliche Fähigkeit, aber die trotzdem ja auch auf bizarre Weise irgendwie Trost spenden kann oder einen Ausweg darstellen in Situationen, die man sich lieber nicht ausmalen möchte. Und das war plötzlich auch so verstellt. Das heißt, irgendwie dieses Gebot, am Leben zu bleiben, mhm, und aber die Notwendigkeit, überleben zu wollen, das war auf so eine ganz merkwürdig verflochtene Weise plötzlich da.
Ja, ich glaube, das ist wirklich, also da würde ich sagen, das ist evolutionäres Erbe auch, ja, dass man als Eltern ja so fast so zur Löwin wird oder zum Löwen. Also man hat das Gefühl, eben, man selber ist gar nicht mehr jetzt so das Zentrum, sondern es geht darum, so den Nachwuchs irgendwie durchzubringen, ja. Und ich glaube, deshalb ist es auch gar keine Heldentat, wenn zum Beispiel Eltern sofort sagen, ja, natürlich würde ich mich für mein Kind opfern, natürlich würde ich mich vor mein Kind stellen, wenn da irgendjemand mit einer Waffe auf uns zielen würde. Ich glaube, das ist wirklich evolutionäres Programm.
Jetzt sind wir mitten im Thema, aber ich löse noch meine Zusage ein, euch ein bisschen ausführlicher vorzustellen und dann können wir gerne auf alles wieder zurückkommen. Svenja Flasspöhler ist Philosophin und Journalistin, sie ist Chefredakteurin des Philosophiemagazins und Gründerin und Co-Geschäftsführerin des Festivals Philo Live hier in Berlin. Sie schreibt Bücher und zwar philosophisch und gegenwärtig, würde ich sagen. Also man kann dabei was lernen, man kann sich daran reiben, man kann sich vielleicht auch darüber aufregen oder man kann sich bestätigt fühlen, je nachdem. Und ihr neuestes Buch ist gerade erschienen im Hansa Berlin Verlag, heißt Streiten und geht, so habe ich es zumindest gelesen, in einer gewissen Weise auch um den Tod. Denn eine der Thesen des Buches ist, dass Streit nie was Harmloses ist, sondern letztendlich immer auch um Leben und Tod gehen kann. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, also genau, der Streit hat eine sehr gewaltvolle Dimension und das zeigt alleine schon das Wort. Also Streit kommt vom althochdeutschen Street und das meint Waffenkampf. Also es ging wirklich darum, um die Schlacht, um die blutige Auseinandersetzung. Das ist jetzt natürlich in pazifizierten Gesellschaften nicht mehr der Fall. Also wenn wir sagen, wir streiten uns, dann meinen wir den verbalen Streit. Aber trotzdem wissen wir alle, dass ein Streit extrem brutal werden kann und diese Vernichtungsdimension immer präsent ist. Also es gibt den berühmten Schlag unter die Gürtellinie. Ja, man liefert sich einen argumentativen Schlagabtausch und natürlich geht es im Streit auch immer darum, gewinnen zu wollen, also den anderen argumentativ niederringen zu wollen. Und wir erleben das ja gerade jetzt auch in unserer medialen Öffentlichkeit, ja, wie stark das Begehren eben mitunter auch ist, natürlich auch nochmal geschürt durch die sozialen Medien, eben den anderen wirklich auch vernichten zu wollen verbal und ihn von vornherein zu delegitimieren als Antisemit, Putin-Versteher, Corona-Leugner, was auch immer. Und das ist eine wirklich eine fatale Entwicklung, denke ich. Und deshalb ist dieses Buch geschrieben, wirklich in dem Geiste, den Streit zu retten, weil wir brauchen ihn natürlich als Auseinandersetzung in einer liberalen Demokratie, aber eben nicht im Sinne dieser Feindschaft, wo es um Vernichtung geht, sondern im Sinne einer Gegnerschaft, wo es ums Messen geht. Also so wie im Sport. Ich habe selber früher sehr viel Sport gemacht, mache auch immer noch viel Sport, aber damals eben so Mannschaftssport. Und da geht es beim Tischtennis oder Fußball geht es schon darum, den anderen echt fertig zu machen auf dem Platz oder an der Platte. Und man gibt sich trotzdem hinterher die Hand und man beglückwünscht vielleicht sogar den anderen zu seinem Sieg und sagt, Mensch, echt gut gespielt, Glückwunsch.
Da fällt mir jetzt gleich eine Anekdote, sondern was ein, was ich vor kurzem erlebt habe. Das erzähle ich jetzt einmal, interessiert mich, was ihr davon denkt. Und zwar meine Söhne spielen beide Rugby. Und der Ältere hat beim letzten Spiel, das war letztes Wochenende, sich die Schulter so ein bisschen wehgetan. Also das heißt ein bisschen, er hat richtig geweint, es hat ihm sehr wehgetan, aber er wollte nicht ausgewechselt werden und ich habe es nicht verstanden. Und dann ist er richtig wütend geworden und hat dann immer weiter gespielt und dann auch diesen Gegner, der ihn getackelt hat, zurückgetackelt, richtig fest. Und dann habe ich gefragt, was war denn los, warum wolltest du nicht raus? Ich wollte den kriegen, hat er gesagt. Und dann habe ich so ein bisschen gedacht, oh Gott, ist das vielleicht too much oder ist das noch okay, weil es eben im Rahmen dieses Sportes passiert?
Ich finde es okay. Also ich meine, solange es eben im Rahmen der Regeln bleibt, ist es okay. Und ich glaube, der Sport ist eben eine Kulturtechnik neben anderen, die es erlaubt, eben auch Aggressionen in einer sozialverträglichen Form auszuleben. Und ich glaube, diese Räume, die brauchen wir. Und irgendwie so zu tun, als hätten wir alle keine Aggressionen und als hätten wir auch alle keinen Siegeswillen. Und das ist ja, das ist Quatsch, weil diese Aggressionen, die bahnen sich sowieso ihren Weg irgendwie. Und ich glaube, wir müssen als Gesellschaft dafür sorgen, eben, dass diese Aggressionen wirklich eine Form finden, eine Form, an die der andere anschließen kann. Und das ist für mich der gelungene Streit. Also man gibt dem Affekt eine Form, vielleicht auch eine überspitzte, ja, so als Polemik, das ist ja die Überspitzung, das ist übrigens auch ein Wort für Krieg, aber immer so, dass der andere noch anschließen kann. Und das ist das verbindende Moment im Streit. Also klar hat der Streit ganz viel Trennendes, ich distanziere mich von dir, ich finde dein Denken total falsch. Aber solange ich streite, solange ich Argumente finde, halte ich die Verbindung und das kann aus meiner Sicht auch sogar was sehr Erotisches haben. Ja, so, das ist so ein Ringen dann. Und ich glaube, das muss man richtig üben.
Da bin ich beruhigt, weil ich hatte schon das Gefühl, es ist vielleicht too much, dass ich ihn da immer so unterstütze beim Rugby und sage, ja, du musst doch hart sein, das macht ja sonst keinen Sinn. Das Spiel lebt auch vom Tackeln. Aber Svenja, ich hatte, nachdem ich dein Buch gelesen habe, ein bisschen Angst, mit dir zu streiten, ehrlich gesagt.
Zu Recht.
Warum?
Ich weiß nicht, also ich hatte mich ja vorhin schon als weich bezeichnet, normalerweise ist das nicht so in meiner Selbstbeschreibung drin, aber vielleicht doch irgendwie zu, ja zu harmoniebedürftig und hatte so ein bisschen Sorge, wenn es irgendwie eine Meinungsverschiedenheit mit dir gibt, da kommt man nicht raus, ohne dass es dann entweder man gibt total auf oder man muss sich richtig fetzen und das ist nicht so das, was ich gerne mag.
Ja, du weißt, also du tust da sehr klug daran, Konstantin, glaube ich. Aber ich glaube, dass das Streitverhalten von Svenja und mir ist schon ein sehr unterschiedliches und ich bin auch sicher, dass Svenja jetzt gleich beipflichtend nicken wird. Und das sieht man vielleicht auch im Verhältnis zum Sport, den Svenja eben angeführt hat. Also ich habe auch oder mache nach wie vor leidenschaftlich gerne Sport, bewege mich gerne. Aber eben, ich glaube, diese Konfrontation, dieses Tackling, damit habe ich mich immer schwer getan. Also ich habe früher viel Handball gespielt, was natürlich auch sehr körperintensiv ist. Habe bewusst immer die Linksaußenposition gespielt, weil ich immer dachte, ich könnte mich da so am Gegner an der Außenlinie vorbeischleichen und dann irgendwie von außen in den Kreis hechten und das Tor erzielen, ohne irgendwie Körperkontakt mit dem Gegner. Hat fast nie geklappt. Deswegen bin ich dann sehr schnell auf 3000 Meter Lauf, 10.000 Meter Lauf umgestiegen. Oder, und das ist jetzt hochsymbolisch, ich habe sehr früh angefangen, selber Bumerangs zu bauen und zu werfen, wo man quasi selber sein eigener bester Gegner ist und auch sein eigener Mitspieler. Das ist durchaus auch sportlich, ne? Man rennt auch viel rum in der frischen Luft, aber eben, es ist definitiv keine Kontaktsportart.
Ja, ich denke, dass unsere Streitverhalten auch deshalb so unterschiedlich sind, weil wir aus ganz unterschiedlichen Familien kommen. Also in meiner Familie wurde sehr, sehr, sehr viel und sehr hart gestritten und übrigens auch auf eine Weise, die ich nicht empfehle und die ich auch nicht wiederholen will, weil ich tatsächlich als Kind große Angst hatte, dass meine Eltern sich gegenseitig umbringen können. Also so heftig wurde da gestritten. Es war auch ein Impuls, jetzt dieses Buch zu schreiben, weil natürlich kann man auf eine ganz schreckliche Weise streiten. Aber in Florians Familie, das ist so genau das gerade Gegenteil, wurde überhaupt nicht gestritten. Und da wird auch bis heute eigentlich überhaupt nicht gestritten. Und das ist, glaube ich, auf eine andere Art, aber das würde ich sagen, genauso falsch. Sondern man braucht natürlich schon diese Auseinandersetzung.
Ich hoffe, die hören jetzt zu. Denn
vielleicht.
Das ist gut möglich. Also die sind natürlich sehr interessiert an dem, was wir so schreiben und erzählen. Genau, wie Svenja richtig sagt, also es wurde geradezu zwanghaft auf Harmonie geachtet oder wird das bis heute in meiner Herkunftsfamilie. Und das macht es mir natürlich durchaus schwer, eben auch im sozialen Miteinander jetzt innerhalb der Ehe, innerhalb unserer Familie von Svenja und mir, eben in das harte Tackling reinzugehen. Aber ich arbeite dran, ich trainiere.
Jeden Tag.
Bevor ich jetzt nochmal darauf zurückkomme, weil ich habe mich da auch sehr ertappt gefühlt in diesen Beschreibungen, weil du im Buch ja auch sagst, Svenja, dass man eigentlich eine richtige Liebe, da muss auch gestritten werden, so habe ich zumindest verstanden. Aber da komme ich gleich nochmal zurück, aber echt möchte ich jetzt vorher noch Florian natürlich auch vorstellen. Florian ist Literaturwissenschaftler und freier Autor. Er lehrt als Gastdozent an verschiedenen Hochschulen, schreibt erzählende Sachbücher und arbeitet auch fürs Radio. Und ich finde, er schreibt ganz tolle Bücher, wo er immer so ein Phänomen sich rausgreift und zum Beispiel an der Kuh oder auch an der Zunge oder der Raststätte eigentlich in einer genauen Betrachtung dieses Phänomens alle Fragen des Lebens mit bedenkt und nicht direkt beantwortet, aber zumindest auf eine schöne höhere Ebene hebt. Also ganz tolle Bücher, die ich auf jeden Fall empfehlen kann. Und sein allerneuestes Buch ist etwas anderes. Es ist gerade gestern erschienen und heißt Meine bessere Hälfte. MusikerInnen erzählen über ihre Instrumente und zum Beispiel Anne-Sophie Mutter erzählt dort über ihre Stradivaris. Und da wollte ich dich jetzt zumindest fragen, hat ein Musiker oder eine Musikerin gesagt, sie möchte das Instrument mit ins Grab nehmen, sozusagen als Grabbeilage?
Jetzt kommt die Werbung. Über das Ende ist ein Podcast von Chrismon. Kennen Sie Chrismon schon? Schauen Sie auf jeden Fall unter chrismon.de mal nach. Hier dreht sich alles um das Leben. Glück und Unglück, Freude und Leid, immer mit Blick auf Lösungen. Mut zum Leben, das ist Chrismon. Bleiben Sie immer up to date, indem Sie unseren Newsletter abonnieren unter chrismon.de/newsletter.
Das ist eigentlich ein schöner Gedanke, aber nein, in der Tat hat das niemand gesagt. Das Thema Endlichkeit, Sterblichkeit, das schwebt natürlich auch beim Thema Instrumente mit, weil es einerseits Instrumente natürlich gibt, die einen überdauern, die einen überleben, und andere, die einem unter den Händen irgendwie wegsterben. Also tatsächlich ein anderer Musiker, der im Band vertreten ist, der, wie ich finde, grandiose norwegische Jazz-Trompeter Nils Petter Molvær, also so einer der Begründer des New Jazz oder Future Jazz, sagte man dazu früher, also der so Techno und Jazz miteinander gepaart hat, der erzählte eben davon, wie er auf der Bühne stand, einmal in seiner Trompete blies und plötzlich die Trompete ihm unter den Händen weggestorben sei. also profaner ausgedrückt, einfach die Schweißnähte gingen irgendwie auf, aber es kam eben kein Ton mehr raus oder nur ein schrecklicher. Und das war so dieses Metaphernfeld, in dem er sprach über das Dahinscheiden der Instrumente. Und dann fragte ich auch, was machst du dann mit den Trompeten, wenn sie gestorben sind? Und dann sagte er, ja, ich habe natürlich einen Friedhof von mir hinterm Haus auf der norwegischen Insel. Das war dann nur ein Scherz. Aber ne, also sozusagen dieser Gedanke, dass auch Instrumente ein Leben haben und sterben können, der ist da. Und dann gibt es eben solche wie die Trompete, wo der Mensch im Regelfall das Instrument überlebt. Und dann andere, du hast Anne-Sophie Mutter erwähnt, die eben eine legendäre Stradivari, Lord Dunraven heißt sie, nach einem Vorbesitzer von 1710, das Instrument spielt, also wo man schon sieht, ne, das sind Zeiträume, die gehen weit über das menschliche Maß hinaus, und sie selber scherzte dann irgendwann auch so und sagte, naja, wenn ich mal tot bin, dann wird diese Stradivari wahrscheinlich Ex-Mutter heißen. Ja, also die Stradivaris bekommen dann nach berühmten Interpretinnen, die darauf gespielt haben, in ihrem Fall glaube ich schon seit 40 Jahren, eben so einen Beinamen. Und dann sagte Anne-Sophie Mutter so, naja, auch so eine Art Unsterblichkeit zu erlangen, ne? Sozusagen durch seine Stradivari weiterzuleben.
Aber gehören die eigentlich dem Musiker selbst, so eine Stradivari, oder muss man die dann an irgendjemanden vererben, der auch damit wieder spielen kann? Oder könnte man sagen, nee, das soll jetzt meine Tochter haben, auch wenn die gar nicht spielen kann, weil die, ich will sie nicht aus der Familie geben?
Ja, genau, das ist sehr unterschiedlich. Also erst Anne-Sophie Mutter als eine der berühmtesten und vermutlich auch wohlhabendsten Interpretinnen dieses Planeten hat selber zwei Stradivari, die sie besitzt. Die eine spielt sie, die andere liegt im temperierten Safe zu Hause. Bei den anderen Musikern ist es eher unüblich. Also über das Cello schreibt der große britische Cellist Stephen Isserles in meinem Buch. Der hat auch ein Stradivari, aber sagt dann oder schreibt dann sofort dazu, naja, natürlich nur als Leihgabe, weil er sich das gar nicht leisten könnte. Also selbst die Versicherung ist irgendwie schon ein Jahresgehalt quasi. Und wieder andere, Tabea Zimmermann, fantastische Bratschistin, die eben über ihre Bratsche erzählt, das ist mir als Laienbratsche natürlich besonders nah, die sagt ganz kategorisch, ich spiele nur neue Instrumente, Stradivari könnten sie mir vor die Türe legen, die würde ich nicht spielen. Ne? Also die lehnt das vollkommen ab und sagt, das ist Antiquitätenhandel, völlig über, also zumindest in Bezug auf die Bratsche.
Ich dachte gerade, das geht ja schon sozusagen über die Frage des Vererbens und über das seinen eigenen Plan, über das Leben hinaus machen hinaus. Ihr beide habt zwar vielleicht keine Stradivaris, aber zumindest ja auch Bücher geschrieben und damit Rechte generiert, die vielleicht auch noch weiter bestehen würden und sogar Geld bringen würden, wenn einer von euch mal nicht mehr leben würde. Habt ihr das schon so richtig festgelegt und festgeschrieben, was damit passiert, falls einer von euch mal plötzlich aus dem Leben geht?
Nee, irgendwie haben wir da noch nie wirklich drüber gesprochen. Also überhaupt, glaube ich, haben wir beide auch zu, sagen wir mal so, zu Geld im Allgemeinen so ein sehr pragmatisches Verhältnis. Also das taucht irgendwie nicht auf. Also ich habe das Gefühl, wir sind schon eher so in der Gegenwart, aber vielleicht nehme ich das auch falsch wahr. Aber nee, eigentlich nicht, oder?
Ja, ich habe schon optioniert auf deine Rechte. Nein.
Also und wir müssen auch, glaube ich, die Kategorien gerade rücken. So wahnsinnig viel, glaube ich, kommt da auch nicht bei raus am Ende.
Nee, genau. Und ich glaube, auch der Gedanke, dass man durch seine Werke irgendwie Nachruhm oder gar Unsterblichkeit erlangen könnte, der ist uns beiden sehr, sehr fremd. Also natürlich immer wunderschön, jetzt in meinem Fall vorgestern, wenn so ein Paket mit eben den druckfrischen Belegexemplaren eines neuen Buches rauskommt und man das auspackt, dann freut man sich irgendwie an diesem völlig altmodischen Fetisch, Buch, ne, in dem irgendwie so kondensiert ist die Arbeit von vielen, vielen Monaten oder gar Jahren. Aber gleichzeitig, also ich halte es da sehr mit einem Ausspruch von dem großen Komiker Woody Allen, der ja ein bisschen in Ungnade oder sehr in Ungnade gefallen ist, aber trotzdem natürlich wunderbare Bonmots und Sentenzen geprägt hat. Und er sagte einmal, I don't want to achieve immortality through my works. I want to achieve immortality by not dying. Also ich möchte nicht dadurch unsterblich werden durch meine Werke, sondern dadurch, dass ich nicht sterbe. Und ich glaube auch dieser eher performative Gedanke, dass auch so ein Buch, ein Werk eben eher altgriechisch, philosophisch gesprochen, eher energeia als ergon ist. Also eben, dass da Energie und Arbeit drin steckt und man daraus lesen möchte und man möchte es teilen mit Menschen und sich daran freuen in der Lebenszeit. Aber als Ergon, irgendwie als so abgeschlossenes Werk, was dann nachher vielleicht ein bisschen Tantiemen generiert bei der VG Wort oder durch Verkäufe, finde ich es eigentlich nicht sehr befriedigend. Also es braucht da immer Zuhörerinnen und Leser.
Aber ist jetzt, das wollte ich dich jetzt eigentlich gar nicht fragen, aber nach diesem Zitat muss ich das einfach fragen. Ist für dich wirklich Unsterblichkeit eine anstrebenswerte Vorstellung? Also jetzt bei Woody Allen, er hat es zumindest gesagt, man kann sich sogar auch ein bisschen vorstellen, wenn man die Filme und gesehen hat. Aber ja, es kommt halt, nee, ich lass dich antworten, bevor ich noch mehr dazu sage.
Ja. Ach, es ist ja ein sehr zweischneidiges Schwert. Also einerseits glaube ich, dass kein vernünftiger Mensch wirklich Unsterblichkeit wollen kann. Denn das Leben erfährt ja seinen Wert eben erst durch das Wissen um seine Beschränktheit und das Wissen, dass man eben älter wird und die eigenen Kinder größer werden sieht und vielleicht kommen irgendwann noch Enkel dazu oder auch nicht. Aber dass man, ne, so ein Teil dieses Lebens ist, aber dass eben jede Minute oder jeder Tag seinen Wert erst dadurch erhält, dass er eben nicht beliebig oft wiederholbar ist. Also alles andere wäre, glaube ich, absurd. Aber all that being said, natürlich an einem frühzeitigen Tod bin ich auch nicht interessiert. Also eben, weil man natürlich eben die Kinder noch möglichst lange sehen möchte. Man möchte mit dem Hund spazieren gehen, man möchte joggen gehen, man möchte mit seiner Frau ins Theater gehen oder kochen oder essen gehen, sich unterhalten, Schach spielen, in Urlaub fahren, seinen Garten bestellen. Ne? Und ich glaube, in dieser Spannung ist das Leben ganz schön schwierig.
Ja, also ich glaube, dass der springende Punkt ist, glaube ich, das Wörtchen frühzeitig. Also klar, ne? Also ich möchte auch jetzt auf gar keinen Fall aus dem Leben gerissen werden oder dass jemand anderes, der mir nahesteht, aus dem Leben gerissen wird. Und ich möchte übrigens auch nicht, dass Leute, die mir nicht nahestehen, aus dem Leben gerissen werden. Das ist schrecklich, wenn Menschen vor der Zeit sterben. Das ist grauenvoll. Ja? Und auch, also eben, wenn man jetzt sich in der Welt umschaut, dann kann man tatsächlich verzweifeln, wie viele Menschen gerade unfreiwillig vorzeitig aus dem Leben gerissen werden. Aber eben, ich kann mir schon sehr gut vorstellen und ich glaube, deshalb habe ich auch eben vor diesem Tod zu seiner Zeit keine wirkliche Angst. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man einfach irgendwann in einem Zustand ist, dass der Tod etwas wirklich Tröstliches hat. Also ich stelle mir das in meiner Gedankenwelt irgendwie immer so ein bisschen so vor, wie auf so einer Party, wo man ist und wo man einfach irgendwann denkt, boah, ich will jetzt einfach nur noch ins Bett, ich kann nicht mehr, ihr könnt alle weiter tanzen, ich gehe jetzt nach Hause. Und klar, ich weiß schon, bei einer Party, wenn man dann schläft, dann wacht man am nächsten Morgen wieder auf, das ist beim Tod definitiv anders, aber dieses Gefühl, Leute, macht einfach ihr euer Ding jetzt weiter, für mich reicht's jetzt. Das, so kann ich mir das irgendwie vorstellen und eben, das hat für mich durchaus etwas auch Erlösendes.
Ja, und da sieht man, glaube ich, auch, wie unterschiedlich wir in die Welt gestellt sind. Also ich glaube auch, dass unser Party-Bleibe-Verhalten sehr unterschiedlich ist. Also Svenja ist die Vernünftige, die dann sagt so, ach Mensch, morgen ist
inzwischen,
noch ein Tag.
Früher inzwischen, war, bevor wir uns kannten, war das genau anders, mein Schatz.
Ich gehe jetzt, ja, Schatz, ich gehe jetzt ins Bett. Ich bin eigentlich traditionell eher der Typ, der noch immer als Letzter in der Küche rumhängt, weil er denkt so, das kann doch noch nicht alles gewesen sein. Ne?
So es jung muss, kommen wir nicht mehr zusammen.
Es muss, weil, genau, so jung kommen wir garantiert nicht mehr zusammen, deswegen bleibe ich lieber noch eine Stunde und gucke, ob noch irgendwas passiert. Und ich glaube, Svenja sagt es gerade, ne, wenn die Zeit gekommen ist, dann, dass man dann mit so einer Gelassenheit, Ataraxie, ich weiß nicht, mit dem Gefühl, es getan zu haben, was man tun wollte, geht. Aber ich glaube eben diese Frage, wann ist die Zeit gekommen, die ist ja wahnsinnig schwer zu beantworten und wahrscheinlich heute natürlich im Zeitalter lebensverlängernder und erhaltener Maßnahmen und natürlich, wo wir auch zum Glück relativ alt werden und hoffentlich auch in Gesundheit alt werden können, ist das ja immer wieder neu auszuhandeln. Und wenn ich jetzt sage, so okay, ich glaube mit 82, das ist dann für mich die Fülle der Zeit, da gehe ich dann gerne, wahrscheinlich denke ich da mit 81 ganz anders darüber nach. Ich fand es sehr bezeichnend, ich habe meinen Zivildienst nach der Schulzeit, damals musste man noch Zivildienst machen, in einem Altenpflegeheim gemacht, in Tübingen, wo ich dann später auch lange studiert habe. Und ich glaube, ich habe keinen Satz so oft gehört in diesen 15 Monaten damals wie den Satz, ha, man soll sterben dürfen, gell? Also man sollte endlich aus dem Leben gehen dürfen. Eigentlich jeden Tag bestimmt 20 Mal Bewohner, die teilweise schon sehr, sehr, sehr alt waren, über 80, über 90, 100, sagten, sie würden gerne sterben. Aber die traurige Wahrheit ist, wenn es dann ans Sterben ging, bei diesen Menschen dann doch zu sehen, dass eigentlich alle wahnsinnig am Leben gehangen haben, ne, und gekämpft haben bis zuletzt um dieses Leben, das oft schon, ja, von außen gesehen gesagt wird, das war ein erfülltes Leben, das waren Kinder da, Enkel, Urenkel, die Leute hatten ein biblisches Alter erreicht. Warum sollte man an diesem Leben noch festhalten, ne? Und trotzdem fiel es ihnen offensichtlich sehr, sehr schwer. Dieser Lebenswille ist einfach sehr, sehr stark. Und das fand ich schon bezeichnend, selbst wenn die Menschen vorher lange darüber sprachen, dass es eigentlich das Schönste doch sei, jetzt gehen zu dürfen.
Es kommt ja auch so ein bisschen wahrscheinlich darauf an, was man noch hat. Ich stelle mir so vor, wenn man alleine in einem Pflegeheim ist und vielleicht der Ehepartner, die Ehepartnerin und die Kinder, also es ist schon gestorben, die Kinder sind weit weg, vielleicht hat man keine Freunde mehr, dann kann man sich diesen Gedanken zumindest abstrakt, kann ich mir das dann gut vorstellen. Aber wenn es noch nicht so ist, ist es ja was anderes. Ich habe schon oft darüber nachgedacht, ist aber noch nie mit meiner Frau besprochen, fällt mir gerade auf, ob ich es eigentlich besser fände, zuerst zu sterben oder als Zweiter zu sterben. Ja, weil man sagt ja oft so, auch ältere Paare sagen so, ja, also sagt dann, habe ich schon öfter gehört, dass die Frau zum Mann gesagt hat, ja, du gehst wahrscheinlich eh zuerst und du hast es ja dann leicht, weil eigentlich ist ja vielleicht das Zurückbleiben das Schwerere. Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht? Und wenn nicht, macht euch doch mal Gedanken, was wäre besser?
Vielleicht noch eine Bemerkung zu dem, was du eben gesagt hast. Du meintest, es ist vielleicht für jemanden, der einsam ist, leichter zu sterben, als für jemanden, der noch Bindungen hat. Und das weiß ich zum Beispiel gar nicht. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es viel leichter ist zu gehen, wenn eben alle die man liebt, wenn die da sind und sich verabschieden und man dann eben gehen kann. Ich habe das auch erlebt, ich habe mal recherchiert für ein Buch über selbstbestimmtes Sterben, also über die Suizidassistenz in der Schweiz, und da gab es hin und wieder eben genau dieses Szenario, dass da Menschen sind, die sozusagen denjenigen, der da sterben möchte, verabschieden. Ne? Das kann man dann natürlich alles auch nochmal ganz anders planen. Also in sich ist das eine sehr, finde ich, auch zwiespältige Sache mit dem assistierten Suizid. Aber so dieses, dass man jemanden verabschiedet und der dann möglicherweise viel leichter gehen kann, weil die anderen auch das Gehen mittragen können. Das kann ich mir schon vorstellen. Und ich kann es mir ehrlich gesagt dann umgekehrt wiederum auch gut ausmalen, dass jemand, der sehr einsam ist und ja, vielleicht keinen Kontakt mehr hat zu den Kindern oder was auch immer und irgendwas nicht geklärt ist, dass es dann viel schwerer ist zu gehen, weil man immer das Gefühl hat, da stimmt irgendwas noch nicht oder da ist noch was zu klären oder irgendwas hält mich so fest an diesem Leben. Also das ist, glaube ich, so meine Vorstellung. Vielleicht ist das eine völlig idealisierte, aber je glücklicher man gelebt hat, desto leichter kann man vielleicht auch gehen.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ich meinte jetzt, meine Beobachtung war eher so auf das, was Florian vorher gesagt hat, bezogen, dass die Leute im Altenheim dann sagen, ja, man soll sterben können, weil wenn man eben, dann kann man sich dieses keine Lust mehr aufs Leben haben besser vorstellen, auch wenn es, wie du ja selbst beschrieben hast, auch nicht heißt, dass man dann wirklich leicht sterben kann, aber so dieses Gefühl zu haben, es jetzt reicht eigentlich, das stelle ich mir dann eher vor, wenn man eigentlich noch erfüllt im Kreise seiner Familie lebt. Ja, warum sollte man dann das Gefühl bekommen, außer man hat ganz, ganz starke Schmerzen oder so, warum sollte man so das Gefühl bekommen, jetzt reicht's?
Ja, vielleicht einfach eben, weil man sehr, sehr, sehr alt ist, ja, und sich dann eben aus diesem Leben verabschiedet. Oder eben, das hat Seneca schon mal sehr pointiert formuliert, das kann ich jetzt leider nur paraphrasieren, aber er hat im Grunde gesagt, eben wenn ein Schmerz da ist, aber ich weiß, dass er auch wieder geht, dann halte ich den Schmerz aus. Aber wenn ich den Eindruck gewinne, dass ich den Schmerz nie wieder loswerde und er vor allem auch meinen Geist beeinflusst, also ich nicht mehr richtig bei mir bin, dann werde ich dann werde ich den Sprung aus der morschen Behausung wagen oder ihn vollziehen. Also das heißt, dann werde ich mir das Leben nehmen. Und das kann ich schon auch nachvollziehen, muss ich sagen.
Ja, es ist wahrscheinlich sehr individuell. Ich erinnere mich jetzt gerade an Alena Büchs, die bei mir hier im Podcast war und die so eine idealisierte Vorstellung von ihrem Sterben beschrieben hat. Wenn sie daran denkt, dann sieht sie sich so im Kreise ihrer Familie und alle sind da und alle kommen nochmal und man sagt sich was Gutes zum Abschied. Und eine andere Gästin, Katrin Seifert, die hat ein Buch geschrieben über die Demenzerkrankung ihres Mannes, die meinte ganz im Gegenteil, ich möchte eigentlich auf gar keinen Fall, dass irgendjemand dabei ist, wenn ich sterbe. Ich will mich zurückziehen, so in der Vorstellung vielleicht eher wie so, man das in so Naturvölkern sich vorgestellt hat oder vielleicht machen sie es auch wirklich, aber dass man sich so zurückzieht in die Einsamkeit und sagt, das ist was, das muss ich mit mir selbst ausmachen. Also wahrscheinlich ist es so ein bisschen individuell, was man für so eine Charaktereigenschaften hat.
Ja, ich muss es gerade bei dem, was du sagst, über dieses Zurückziehen, um sozusagen die Gesellschaft vielleicht auch nicht zu belasten oder zu belästigen mit diesem ja doch schrecklichen Ereignis, daran denken. Svenja und ich waren gestern Abend zusammen mit unserem neunjährigen Sohn auf einem Popkonzert hier in Berlin im Festsaal Kreuzberg bei Peter Licht, großer Singer, Songwriter, Gitarrist, Sitarspieler. Also er ist auch in meinem Buch vertreten mit einem sehr schönen Text über seine Sitar und das Verhältnis der Sitar zum Tod übrigens auch. Jedenfalls, und er hat diesen einen, ich glaube, es ist sein größter Hit, er hat ein paar Hits, also Sonnendeck ist einer und der andere heißt Wettentspannen und da gibt es irgendwie diese Zeile: Wer gut aussieht, ist besser als jemand, der nicht gut aussieht, der noch besser ist als jemand, der gar nicht aussieht und eigentlich schon tot ist. Und dann kommt dieser Refrain: Wer tot ist, geht auf die Nerven. Und das war gestern der Schlusssong dieses Abends, wo er dann irgendwie bestimmt 30 Mal wiederholt hat: Wer tot ist, geht auf die Nerven, wer tot ist, geht auf die Nerven. Was ich da, also bis heute eigentlich diese Zeile nicht so richtig entschlüsseln kann, außer eben zu sagen, es klingt natürlich erstmal sehr zynisch, aber so ist Peter Licht als Sänger gar nicht drauf, sondern er ist eigentlich ein sehr zugewandter, liebevoller, fast möchte ich sagen erleuchteter Interpret auf der Bühne, dass natürlich der Tod eine, ja, vielleicht traut man sich nicht zu sagen, aber natürlich eine schreckliche Zumutung auch ist für die Angehörigen, für die Welt und das, mit dem man umgehen muss und was man vielleicht auch eben seinen Angehörigen ersparen kann, wenn man das so, ist natürlich nicht möglich, nach dem Sepulkralrecht, nehme ich an, in Deutschland, eben einfach sich zurückzieht in die Steppe oder Tundra oder Taiga und dann da alleine stirbt und sozusagen das den Angehörigen erspart.
Ich glaube, es ist gar nicht so schwer auszusprechen, sondern es ist sogar in der Trauerbewältigungstheorie ganz normal, dass die Leute sauer werden auch auf ihre Hinterbliebenen, also die Hinterbliebenen sauer werden auf die gestorben sind. Warum hast du das gemacht? Warum bist du gegangen? Und zwar nicht, weil sie wollen, sondern weil das automatisch passiert. Ja. Warum bist du so früh weg? Du hast mich alleine gelassen, vor allem auch wenn man Kinder noch hat oder wenn man noch mitten im Leben steht und Aufgaben zu bewältigen hat, dann ist das erstens normal und zweitens auch irgendwie verständlich, dass man diese Idee bekommt. Das hat ja nichts damit zu tun, dass man dann dem anderen die Schuld gibt oder so.
Also genau, da sind wir wieder bei der Frage, ist der Tod frühzeitig oder ist er zur rechten Zeit, was auch immer rechte Zeit dann bedeutet. Also für jemanden, der sehr, sehr, sehr schwer krank ist, ist eben auch der frühzeitige Tod dann irgendwann vielleicht der rechte Augenblick, also dann, wenn ich das Gefühl habe, ich kann das noch selber bestimmen. Ja, ich muss jetzt gerade daran denken, ich habe den Film von Pedro Almodovar, den neuen Film gesehen, The Room Next Door, und da geht es natürlich um den Tod einer krebskranken Frau, und die hat für sich, also die hatte einen schönen Tod, muss man sagen, also schön wirklich im buchstäblichen Sinn, weil Almodovar ist ja ein großer Ästhet, ja, das sind ganz helle Farben und so weiter. Und sie stirbt schlussendlich sogar alleine, aber nicht wirklich. Also sie hat sich ursprünglich gewünscht, dass ihre beste Freundin im Room Next Door ist, während sie selbstbestimmt aus dem Leben geht. Also es war klar, sie kann nicht mehr geheilt werden. Und sie hat sich dann eben eine Pille besorgt, mit der sie selbstbestimmt gehen kann. Das brauchte sie wirklich auch, dieses Gefühl, ich habe das in der Hand, ja, und ich kann den Zeitpunkt bestimmen, weil es gab einfach für sie keine Hoffnung mehr. Und sie bittet dann diese Freundin, im Zimmer nebenan zu sein, während sie diese Pille nimmt. Schlussendlich ist es aber so, dass sie dann doch eben wiederum sehr selbstbestimmt den Augenblick so wählt, dass die Freundin gar nicht im Haus ist. Also sie stirbt dann alleine auf ihrer Lieblingsliege draußen. Wunderschöne Farben, sie schminkt sich nochmal richtig schön. Ja, also man denkt eigentlich, sie geht aus. Ja, sie macht sich schön für irgendjemanden, aber sie macht sich schön für den Tod. Und das fand ich wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr berührend und eben auch nicht völlig abwegig, sich sowas vorzustellen.
Ja, dann komme ich nochmal auf meine Frage zurück. Was wäre besser, wenn du zuerst sterben würdest, Florian, oder wenn Svenja zuerst sterben würde? Natürlich hoffentlich nur sehr abstrakt, aber so vom Gefühl, was liegt dir näher?
Ach, ich muss das gerade schon wieder an ein Zitat denken von...
Ja, du willst die Frage nicht beantworten, ich nicht das verstehe
genau.
Ich auch. Das
okay, genau. Also erstes Zitat, dann die Antwort auf die Frage. Das geht mir schon seit 20, 25 Jahren, glaube ich, im Kopf herum, weil es hier in Berlin in einem Innenhof in Berlin-Mitte an die Wand geschrieben ist, ein Zitat von Bason Brock, dem großen Künstler, der irgendwie sagte, der Tod muss abgeschafft werden, diese verdammte Sauerei muss endlich aufhören, wer ein Wort des Trostes spricht, ist ein Verräter oder eine Verräterin. Irgendwie habe ich mich in dieser Wut gegen den Tod und dieses Dilemma, das er stellt, immer sehr, sehr wiedergefunden. Jetzt zu deiner Frage. Ich erwische mich schon immer wieder bei einer ganz einfachen mathematischen Übung. Ne? Kürzlich war, glaube ich, wieder eine Statistik. Jetzt seit der Corona-Pandemie geht die Lebenserwartung in Deutschland wieder nach oben. Das ist ja erfreulich. Sie liegt, glaube ich, für Männer bei 79 Jahren ungefähr im Durchschnitt, bei Frauen, für Frauen bei 82, also 3 Jahre. Ich selber bin 3 bis 4 Jahre älter. Wie viel älter bin ich eigentlich als du? Ich glaube, gut, wohlmeinend gerechnet 3 Jahre. Das heißt, ich werde wahrscheinlich 6 bis 7 Jahre vor Svenja aus dem Leben scheiden, immer gesetzt den Fall, es kommt nicht zu einem schrecklichen Unfall oder einer unheilbaren Krankheit. Und das ist ein Gedanke, den ich schon mir immer wieder mache, dass ich wahrscheinlich der, dann sagen wir der Erste. Aber ich glaube, die Frage, ob man lieber früher als der andere sterben möchte oder ihn überleben, das ist ein ganz komisches, emotionales, weiß nicht, abwägen. Das merkt, ne? Ach, erspare ich der geliebten Partnerin die Trauer um mich oder erspare ich mir selber die Trauer um die geliebte Partnerin? Auch immer in der Hoffnung natürlich, dass man dann noch zusammen ist, wann immer dieser Zeitpunkt sein wird, in 30 Jahren oder so. Das finde ich schon sehr schwierig. Ne? Natürlich möchte ich selber, also ich meine, denke ich auch gut, trauern ist natürlich auch ein Teil des Lebens und es wird zumindest einem von uns nicht erspart bleiben und jetzt zum Glück leben unsere Eltern noch, aber auch wenn der Lauf der Dinge so einkehrt, wie er in der Regel ist, dann wird diese Phase der Trauer uns auch in den nächsten Jahren bevorstehen und das muss man ja,
ich würde mich auch dieser Frage entziehen tatsächlich. Ich merke auch, dass ich die nicht beantworten will, vielleicht auch irgendwie merke ich auch, habe ich da vielleicht auch so eine abergläubische Ader in mir, dass ich denke, man sollte darüber nicht zu konkret reden, weil irgendwas hält mich davon tatsächlich ab. Aber ich denke auch, dass es uns als Paar wirklich, wenn ich jetzt so ein bisschen uns auch loben darf, Florian, auszeichnet, dass wir, glaube ich, wenig kalkulatorisch sind. Also es gibt zum Beispiel auch Paare oder Freunde, die mir dann auch so erzählen, so ja, klar, irgendwann wird man ja auch alt und dann ist es ja auch gut, wenn man jemanden hat, der einen auch pflegen kann, ne? Sowas, also solche Gedanken. Oder umgekehrt, dass ich dann da bin, um den anderen zu pflegen. Und klar, das ist alles nicht von der Hand zu weisen, aber irgendwas widerstrebt mir so zu denken, weil man dann den anderen oder eben sich selber immer auf eine Art instrumentalisiert. Und ich glaube, es gibt so eine Art irrationalen Überschuss bei uns. Also auch schon der Moment, als wir geheiratet haben, das ist eigentlich, es gab überhaupt keinen wirklich rationalen Grund dafür. Also wenn man jetzt irgendwie denkt, man muss heiraten, bevor man Kinder kriegt, das war bei uns schon, die Sache war schon gegessen, weil unsere Tochter war ein Jahr, die sprang auf unserer eigenen Hochzeit rum. Wir haben jetzt auch nicht irgendwie steuerliche Vorteile durchgerechnet oder so. Sicherlich gibt es die, aber das war für uns überhaupt nicht der Grund, sondern irgendwie hatten wir einfach Lust. Und wir hatten Lust, alle einzuladen, weil eben, wie oft hat man im Leben schon die Gelegenheit, alle einzuladen und ein großes Fest zu feiern? Da gibt es nicht so viele Gelegenheiten. Und deshalb haben wir geheiratet. Also ich glaube, man braucht irgendwie diesen, ich würde so nennen, so einen irrationalen Überschuss. Und man darf nicht alles so planen und irgendwie kalkulieren.
Aber wenn man sagt, oder wenn ihr verständlicherweise sagt, ihr wollt es nicht so direkt beantworten oder zumindest du, dann könnte man sich doch nochmals abstrakt sagen, in Bezug auf den Film, von dem du erzählt hast, da hätte doch die Partnerin vielleicht eigentlich ein Recht, jetzt sauer zu sein, auf die sich zurückgezogen hat.
Ist sie aber nicht.
Ist sie nicht, aber ich, also in meiner Vorstellung stelle ich mir so vor, also wenn das bei mir wäre und dann entzieht sich mein Partner, meine Partnerin meinem wirklichen Wunsch, irgendwie dabei sein zu wollen und zwar ja auch für immer, also der kann ja nie wieder rückgängig gemacht werden, diese Entscheidung, das stelle ich mir schon sehr schwierig vor.
Na, ich glaube, dazu muss man wissen, dass eben dieser Entscheidung jetzt konkret in dem Film von Almodovar sind sehr viele Gespräche vorangegangen und die beiden die haben sich eben zurückgezogen in ein sehr schönes Haus für diesen Tod der Freundin und es sind sehr viele Gespräche geführt worden und in dem Augenblick war es für beide in Ordnung. Also es war sowohl für diese Freundin der richtige Moment und sie wollte dann wahrscheinlich in dem Augenblick nicht warten, bis jetzt die Freundin wieder, also das wäre dann auch schon wieder zu viel Planung dann doch gewesen. Es zählte dieser Moment. Und die Freundin wiederum, die zurückgeblieben ist, konnte das mittragen, weil sie, glaube ich, viel mehr verstanden hat, die Situation dieser todkranken Frau, die eben immer ein sehr selbstbestimmtes Leben geführt hat und ja, und diesen Augenblick dann eben dann doch selber bestimmen wollte und es auch nicht mehr brauchte emotional, dass die Freundin so nah dabei ist, weil sie sich ihr sowieso sehr nah gefühlt hat. Aber übrigens in diesem Film, was ja auch ganz, ganz wichtig ist und das ist ja auch existenziell von größter Bedeutung, es gibt eben eine Tochter dieser sterbenskranken Frau, die dann eben schlussendlich auch stirbt, die dann auftaucht und die im Film von Almodóvar auch von Tilda Swinton gespielt wird, also genauso aussieht wie die Mutter. Und es geht natürlich da um dieses Weiterleben eben auch, also es geht weiter, wenn man Kinder hat, geht irgendetwas weiter. Natürlich nicht in so einem radikal narzisstischen Sinne, dass das irgendwie eine Kopie von mir selber wäre, aber das finde ich schon auch immer noch einen sehr, sehr tröstlichen Gedanken, dass unsere Kinder werden weiter auf dieser Welt existieren. Dann schließen sich natürlich wiederum ganz andere Sorgen an, Klimawandel, Kriege und so weiter. Das ist das, was mir dann wirklich Sorgen macht. Aber der Gedanke, dass unsere Kinder weiter auf dieser Welt sind, wenn wir irgendwann nicht mehr sind, das ist schon ein sehr großer Trost.
Aber es bietet ja auch doch vielleicht so ein bisschen so eine Reibungsfläche zum Streiten, dieses, was du jetzt gerade beschrieben hast, also dieses nicht planen wollen, ja, für das Alter und für das, was kommt. Etwas, was mir sehr nahe ist. Ich bin auch eher so, und ich glaube, meine Frau und ich, wir machen das ähnlich. Wir haben irgendwie ein Grundvertrauen und machen die Sachen und dann zum Glück hatten wir oft das Glück, dass es auch gut geklappt hat. Aber letztens ist mir aufgegangen, dass wir zum Beispiel über das Alter und was da so kommen könnte, noch doch ziemlich unterschiedlich denken. Und zwar hat sie, meine Eltern saßen am Tisch und es ging irgendwie um Älterwerden. Meine Eltern sind jetzt Ende 70. Ich weiß gar nicht mehr, was genau das Thema jedenfalls sagte. Sie dann, meine Frau, naja, wenn ich alt bin, dann möchte ich da nach Heidelberg in die Blöck. Das ist so eine Straße in der Nähe von der Fußgängerzone. Da sind ganz viele Einrichtungen der Diakonie. Und wir haben früher beide auch in Heidelberg studiert zusammen und sind da mit dem Fahrrad immer zur Universitätsbibliothek gefahren. Und da gibt es so ein Altenheim, das fand sie irgendwie immer so eine gute Stelle, weil das ist erstmal mittendrin, überhaupt nicht irgendwie so im Wald, in der Einsamkeit, sondern man kann alles noch miterleben. Und wenn man, dann gibt es noch so einen Demenzgarten und wenn man da vorbeiläuft, das sieht alles okay aus. So. Und das hat sie sich so vorgestellt, naja, wenn wir irgendwann alt sind, doch, da können wir da hingehen, so mittendrin. Und ich hatte eher mir so gedacht, nein, überhaupt nicht, sondern ich habe mich dann eher so dieser, vielleicht nicht ganz so brutal, aber doch eher so dieser Hemingway aus dem Leben gehen, Vorstellungen nahe gefühlt, so the party is over, so ein bisschen wie du vorhin gesagt hast, aber nicht so, ich gehe irgendwie noch in, lass meine letzten Tage und wie lange auch immer, vielleicht Jahre noch irgendwo so dahin plänkeln, sondern nee, also das muss nicht sein. Es war hoffentlich vorher schön, aber jetzt ist auch wieder gut. Also es ist, da müssen wir mal drüber sprechen, wenn du das jetzt hörst, Tanja, müssen wir mal machen. Also das ist mir dann auch aufgefallen, deswegen, ja, vielleicht muss man doch drüber reden, weil sonst ist es, birgt es doch ein ziemliches Konfliktpotenzial irgendwann mal.
Ja, also das verstehe ich total. Da würde ich tatsächlich sagen, alles zu seiner Zeit. Also, dass man diesen Gedanken irgendwann äußern muss und sich darüber verständigen, ist völlig richtig. Das erlebe ich jetzt wiederum bei meinen Eltern gerade. Vielleicht hören sie ja auch gerade zu, aber die sind jetzt auch deutlich über 80 und verweigern sich, wie ich das Gefühl habe, bis heute eigentlich diesem Gedanken, dass man das Haus mal barrierefrei einrichten könnte oder sich dem Gedanken stellen, dass man nicht länger allein die Treppe hochkommt oder ins Bad oder so. Aber das ist dann eben mit der 80 doch ein anderer Gedanke. Also wir sind jetzt beide um die 50, du bist noch viel, viel jünger. Und da denke ich, man hat schon das gute Recht, auch diesen Gedanken an altersgerechtes Wohnen noch ein paar Jahre aufzuschieben. Aber dass man ihn tatsächlich irgendwann mal sich dem stellen muss. Und wenn eben tatsächlich jetzt irgendwie eine herrliche Wohnlage, die altengerecht ist, sich einem entgegenspringt, dann sehe ich das völlig. Aber das ist schon, also wir wohnen im vierten Stock eines Altbaus, der auch soweit denkmalgeschützt ist, dass man da keinen Aufzug reinbauen darf. Das heißt, es ist eigentlich schon klar, dass diese Wohnung, in der wir jetzt seit 20 Jahren wohnen, in dem unsere Kinder, sie wurden nicht da geboren, aber seitdem wir da eingezogen sind, kamen sie da zur Welt, kamen sie zu uns, dass wir da nicht ewig bleiben können. Ne? Ich hoffe noch, dass es noch einige Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte gehen wird, dass man sich da die 96 Stufen hochschleppt, aber ich habe es immerhin schon gezählt, ja. Weil man ja doch mehrmals täglich irgendwie, wir haben auch einen Hund, ne, dann da irgendwie spazieren geht, runter, rauf, auch noch abends um 23:30, ob man möchte oder nicht. Und den Gedanken, das wird irgendwann nicht mehr gehen, der ist, glaube ich, wichtig und legitim, aber sagen wir mal, toi, 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 im Moment müssen wir das noch nicht besprechen. Und dann finde ich auch, kann man noch die Jahre genießen, in denen der Gedanke nicht besprochen werden muss.
Also einer der, sage ich mal, Tipps oder der Hinweise, die eigentlich alle ExpertInnen, die hier bei mir im Podcast schon waren, die sich damit sozusagen beruflich beschäftigen, mit dem Thema gegeben haben, ist, sagt, man kann sich nicht früh genug damit beschäftigen, zumindest aufzuschreiben, was man wollen würde im Falle, was weiß ich, dass man einen Unfall hat und so weiter. Also dieses kleine berühmte Kästchen, in dem die Patientenverfügung oder wie auch immer man das dann macht, das Testament, vielleicht noch die Passwörter für die Bankaccounts, der USB-Stick mit der Kryptowährung, ich weiß nicht, was ihr so habt, also sozusagen, wo solche Sachen drin sind, die kann man nicht früh genug machen, weil es ja auch eigentlich kein, also wie hat letztens jemand gesagt in meinem Podcast, darüber zu reden, davon stirbt man ja noch nicht gleich, ja, also sozusagen das ist einfach nur eine Sicherheit. Insofern, ich habe es auch noch nicht gemacht, ich gebe es zu, aber das ist wirklich, das sagen alle, die sich damit beschäftigen, dass das sonst in Probleme führen kann.
Ja, das stimmt, ja, also natürlich ist eine Patientenverfügung absolut sinnvoll, ne, weil eben man sonst auch natürlich den Angehörigen unter Umständen extrem schwierige Entscheidungen zumutet. Das kann ich rational alles total nachvollziehen, aber ich glaube, es gibt vielleicht wirklich auch noch mal zwei unterschiedliche Weisen, sich der eigenen Sterblichkeit zu stellen. Und das, was du jetzt beschreibst, das ist schon eine, sagen wir mal, so eine Verwaltungsattitüde. Ja, also man plant alles, man gibt seine, man hat schon irgendwie seinen Ordner für die Passwörter, ja, dann man sagt dann den Kindern, hier, da sind die ganzen Passwörter und hier sind die ganzen Unterlagen und ne, man kalkuliert auch schon für sich selbst alle möglichen Todesarten und macht eine Patientenverfügung und so weiter. Ja, das ist so dieser Verwaltungszugang. Und dann, und da muss ich sagen, da habe ich auch so eine Widerspenstigkeit, also sowas Rebellisches, dass ich denke, ey, ich lebe noch, ja, ich will mich jetzt nicht schon bis ans Ende quasi durchverwalten. Und dann gibt es aber, finde ich, nochmal so einen metaphysischen Zugang, also der nicht verwaltungstechnisch ist, sondern eher metaphysisch oder diese Sinnfrage nochmal so stellt. Also die Tatsache, dass wir sterben werden, dass wir sterbliche Wesen sind und dass auch dieser Tod, also für mich zumindest, nichts ist, was dann da ganz am Ende so auf mich wartet, sondern der Tod ist, und da bin ich, glaube ich, wirklich schon auch nah an Heidegger dran, der das ja versucht hat auch zu formulieren, eben die Existenz ist ein Vorlaufen zum Tode und dieses Nichts ist immer irgendwie auch gegenwärtig und Teil der Existenz. Also du hast es ja eingangs auch gesagt mit dem Schlafen zum Beispiel, ne, dass man da so ein Gefühl dafür oder irgendwie diesen Gedanken unweigerlich bekommt. Und also ich finde das eigentlich viel interessanter und auch existenziell viel wertvoller, also diesen Gedanken zuzulassen, dass der Tod uns umfängt und dass der wirklich präsent ist und eben auch als Gewissheit, dass er mich dereinst irgendwann erreichen wird, ja, oder ich ihn, je nachdem, wie rum man es versucht zu formulieren. Das finde ich eigentlich, sagen wir mal, auch die philosophischere Herangehensweise an das ganze Thema.
Das klang jetzt gerade fast wie ein Kirchenlied oder sowas, da gesagt hast, ne? Mitten im Leben sind, vom Tode wir umfangen. Also das rührt bei mir auf jeden Fall so eine Seite an. Also ich selber bin in Stuttgart aufgewachsen und habe meine Kindheit und frühe Jugend in einem extrem protestantischen, fast möchte ich sagen pietistisch geprägten Knabenchor verbracht, wo wir also 3 bis 4 Mal die Woche geprobt haben und dann am Sonntag natürlich Gottesdienste oder Konzerte gesungen. Und da ging es eigentlich, also ich glaube, mein, ja, so ein bisschen auch morbide Neigung dazu, andauernd über den Tod nachzudenken, also jeden Morgen, wenn man aufs Fahrrad steigt, die rührt schon auch von solchen kulturellen Prägungen her, weil wir eben schon mit 8 oder 9 Jahren dann solche Lieder wie eben Choräle, Tod, wo ist dein Stachel, Hölle, wo ist dein Sieg?
Aber so das gesungen geht ja haben verloren so ein bisschen,
gell? Das geht ein bisschen verloren. Ich weiß nicht, ob das ein Verlust ist oder auch ein Gewinn. Aber vielleicht interessant noch zu diesem Einfluss tatsächlich von Kultur auf unser, also ist ja offensichtlich, dass sie einen Einfluss hat, aber man denkt dann ja oft so, Literatur kann nichts bewirken oder so. Und ich musste gerade drüber nachdenken. Ich habe tatsächlich als einziger Verwaltungsakt, wenn man so möchte, immer einen Organspendeausweis bei mir, glaube ich, seit über 10 Jahren. Und der Auslöser dafür war tatsächlich das Buch von meinem lieben Freund und sehr, sehr geschätzten Schriftstellerkollegen David Wagner, der ja vor etwas über 10 Jahren ein Buch geschrieben hat, Leben, wo es eben um eine Organtransplantation geht, um eine Organtransplantation, wo ihm eine Leber geschenkt, vermacht, überantwortet wurde, eben von einem Verstorbenen, den er nicht kannte. Und eben um dieses Weiterleben mit einem fremden Organ. Ein ganz, ganz tolles Buch, wie ich finde. Also Reflexion eben über, wie da Leben und Sterben eines anderen Menschen ineinander verwoben sind, im wahrsten Sinne des Wortes, und einem implantiert werden. Und genau, nach der Lektüre des Buches war für mich völlig klar, ich brauche auch so einen Organspendeausweis. Ne? Das ist so meine tägliche kleine Konzession an die eigene Sterblichkeit, dass zumindest der Körper nicht für nichts war. Übrigens das einzige Organ, was ich, glaube ich, ausgenommen habe, ich weiß nicht, ob ich es geändert habe inzwischen, ist das Herz, weil das ist wahrscheinlich, das ist dann wirklich, ich weiß nicht, ob esoterisch oder metaphysisch, aber irgendwie für diesen Gedanken, das Herz zu spenden, obwohl das natürlich auch nur ein Organ ist, wie die Gallenblase oder so letzten Endes, war ich noch nicht bereit. Also das ist dann so mein letzter irrationaler Rest, dass ich denke, dass das Herz, das muss doch irgendwie bleiben.
Die Unterscheidung, die mir jetzt gerade noch mal so einfiel, in Bezug auf das, worüber wir gerade die letzten paar Minuten gesprochen haben, ist einfach diese Differenz von Verfügbarkeit und Unverfügbarkeit. Ne? Also dass wir eben, wenn wir in diesem Verwaltungsmodus sind, den Tod eigentlich im Sinne der Verfügbarkeit denken. Ne? Also ich regel das alles und für jede Eventualität sind wir gewappnet. Also auch nochmal der Organspendeausweis fügt sich natürlich auch da ein. Jetzt mal ganz unabhängig davon, ob das moralisch sinnvoll ist oder medizinisch sinnvoll ist oder nicht. Und den Tod eher als das zu begreifen, das mich umfängt und das mir geschehen wird, ganz bestimmt. Das heißt, den Tod von der Seite der Unverfügbarkeit her zu begreifen. Das ist das, was ich wirklich nicht verfügen kann. Und vielleicht ist es sogar das Einzige in unserer komplett durchrationalisierten Welt, über das ich nicht verfügen kann. Und das zu integrieren in die Existenz, halte ich für eine wirklich wichtige Lebensaufgabe und für eine ganz wesentliche Herausforderung einfach an aufgeklärte Menschen.
Man könnte es aber auch andersrum sehen, dass gerade dieses frühzeitig sich drum kümmern, nämlich das eigentliche Anerkennen dessen ist, dass der Tod unverfügbar ist, weil ich nicht sagen kann, naja, irgendwann, wenn ich alt bin, werde ich mal sterben, sondern er kann einfach immer kommen, auch jeden Moment, jetzt in 2 Sekunden, deshalb, und ich will meinen Angehörigen eben nicht diese Bürde dann überlassen, deswegen schreibe ich es mal auf, ist ja nicht schlimm. Also sozusagen, da erkennt man an, dass der Tod wirklich immer kommen kann, und in der anderen Weise denkt man, naja, ich kann noch ein bisschen über mein Leben verfügen.
Naja,
muss ich noch nicht machen.
Naja, also da kommt dann wahrscheinlich noch mal eine dritte Kategorie rein, nämlich die Kategorie der Verdrängung. Also ne, wenn ich all das nicht tue, also diese ganzen Verwaltungsakte nicht tue, kann das sein, dass ich den Tod einfach verdränge und denke, ich bin sowieso, vielleicht unbewusst denke, ich bin sowieso unsterblich und es sterben immer die anderen und so weiter. Das ist auch keine Haltung, die ich anempfehlen würde. Aber man kann sich ja auch eine Existenz vorstellen, eben, dass man den Tod überhaupt nicht verdrängt, dass man ihn sehr eben gegenwärtig hat als nichts, das wir alle kennen, ständig, auch in jeder Situation der Verzweiflung oder in depressiven Phasen oder was auch immer. Also dieses Nichts kann ja ganz unterschiedliche Gestalten annehmen. Und da verdränge ich den Tod nicht, sondern der im Gegenteil. Und darauf kommt es mir eigentlich an. Und das hat dann nichts damit zu tun, dass ich mich für unsterblich halte. Überhaupt nicht.
Noch ein kleiner interessanter Seitenfakt, vielleicht deine Bemerkung vorhin, dass du gesagt hast, das hört sich jetzt an wie so ein Kirchenlied, nachdem Svenja von Heidegger gesprochen hat, ist übrigens sehr einleuchtend, weil Heidegger die Grundideen von seiner Zeit entwickelt hat, als er intensiv Luther studiert hat und sich mit der Religionsgeschichte beschäftigt hat und eben auch religionsphilosophische Vorlesungen gehalten hat. Also das ist sehr nah, das sagen auch die Heidegger-Forscher, das ist genau diese Übertragung eigentlich dieses religiösen Todesdenken in die Philosophie ist, die man dann später bei seiner Zeit auch bei ihm findet. Also dieses, den Tod eben, ja, das machen die ganzen Kirchenlieder auch, also diesen, den Tod eben als existenzial zu begreifen und das Leben davon bestimmen zu lassen.
Ich bin gar nicht jetzt in diesem klassischen Sinne religiös. Ja? Also wir sind auch, da verraten wir jetzt hier auch bei Chrismon kein Geheimnis, wir sind beide aus der Kirche ausgetreten.
Aus welcher denn?
Ich aus der katholischen, Florian aus der protestantischen Kirche, evangelischen. Ich bin auch überhaupt nicht religiös aufgewachsen oder so. Also in diesem Sinne bin ich, glaube ich, jetzt nicht religiös. Ich würde jetzt auch nicht sagen, ich glaube an einen Gott oder so. Aber ich würde schon sagen, jetzt aus so einer philosophischen Perspektive heraus, dass ich große Zweifel daran habe, dass man mit so einem reinen Immanenzdenken wirklich weiterkommt. Also zumal in diesen wirklich extrem schwierigen Zeiten, die wir gerade durchleben. Ja, also Klimawandel, die Kriege, die wir erleben. Wir hatten eine Pandemie und so weiter. Also wir sind ja gesellschaftlich, glaube ich, wirklich an einem Punkt, wo sich viele fragen, und jetzt, wie geht's weiter? Also können wir überhaupt noch dieses Fortschrittsdenken, was wir so gerade im Westen ja kultiviert haben, kann das überhaupt noch so weitergehen? Oder kommen wir gerade irgendwie an den Punkt, wo man nochmal das gesamte Mindset irgendwie verändern muss? Und da ist schon die Frage, inwiefern braucht man vielleicht auch sowas wie Transzendenz, ja? Also eben einen metaphysischen Zugang, der eben nicht einfach nur aus diesem, ich denke, also bin ich, also aus diesem aufklärerischen Geist auch eines Immanuel Kant hervorgeht, sondern sich nochmal ganz anders den Dingen irgendwie annähert. Und das, finde ich, ist wirklich eine große Frage, also auch für mich persönlich.
Wie sieht es mit dir aus, Florian? Du glaubst auch nicht an einen Gott?
Ich hätte es ja ahnen können, dass hier die ganz großen Fragen kommen. Nein, in der Tat nicht. Also ich bin eben protestantisch aufgewachsen, aber ich würde auch sagen, eher mit so einem Kulturprotestantismus. Also eben, ich komme aus einer Musikerfamilie, meine Eltern waren beide Berufsmusiker. Mein Bruder, Zwillingsbruder, ist auch Berufsmusiker geworden. Bei mir selber ist es dann eben eher beim laienhaften Bratschenspiel und ein bisschen Klavier geblieben. Und das war, glaube ich, schon extrem prägend für meine Weltwahrnehmung und für mein ganzes Dasein. Und das, ich merke auch, wie das beim Schreiben immer wieder sich einschreibt oder ne, irgendwo aus dem Unbewussten, aus dem Rückenmark irgendwie in diese Texte kommt, dieses protestantische Erbe, das aber bei mir dann eben eher über Kirchenlieder, über so eine ja fast Bach-Überhöhung ne, reingekommen ist. Wenn ich an der Philharmonie hier in Berlin vorbeiradel, da ist so eine große Stele von, ich glaube, von Richard Serra. Und da hat jemand kürzlich hinten drauf gesprüht, so als Graffiti, Gott verdankt Bach alles. Da muss ich immer so ein bisschen schmunzeln, aber tatsächlich mit diesem Geiste, glaube ich, Gott verdankt Bach alles, bin ich aufgewachsen. Und da merke ich dann schon, dass mich zum Beispiel, wenn ich jetzt gerade in Vorbereitung auf Weihnachten in meinen bescheidenen Möglichkeiten auf dem Klavier, ich stehe an deiner Krippen hier, übe, mehrstimmig zu spielen, dann, dass mich da etwas Höheres irgendwie erfasst. Ich würde das nicht Gott nennen, aber es ist schon ein Gefühl der irgendwie der Entgrenzung und von etwas, was mich intellektuell und emotional in dem Moment übersteigt und wo natürlich auch merke, da ist so ein jahrhundertealtes kulturelles und natürlich spirituelles, religiöses Erbe, das da mitschwingt in diesen eigentlich ganz einfachen Choralakkorden, also für mich nicht so einfach zu spielen, aber eigentlich wahrscheinlich sehr einfach. Genau, wo ich dann schon an meinem Unglauben zu zweifeln beginne, aber genau, lange Antwort auf eine eigentlich einfache Frage.
Ja, so einfach ist sie ja auch nicht. Ich wollte jetzt, vielleicht kann man das verbinden, das, was du gesagt hast, Svenja, und die Antwort gerade von dir, Florian, weil wenn man sagt, man braucht vielleicht sowas wie Transzendenz, dieses ganz immanente, also nur auf diese Welt und was wir sehen und die naturbezogene Denken, das reicht nicht. Ja, wer kann denn in dieser Gesellschaft aber dafür sorgen? Carsten Weiß hat gesagt, das waren die Kirchen. Ich kann gut verstehen, dass man da austritt, weil es wirklich unendlich viele Probleme gibt, die Kirchen mit sich und mit allem außenrum haben. Aber wer kann dafür sorgen? Man kann ja schon, das sagen auch empirische Untersuchungen, sehen, dass es mit dem Rückgang der Kirchenbindung eben auch einen Rückgang von, sagen wir mal jetzt, Transzendenzsehnsucht in der Bevölkerung gibt tatsächlich. Also es geht Hand in Hand. Ich bin ja ein liberaler Theologe sozusagen. Ich habe immer gedacht, ach, das hat damit nichts zu tun. Lass die Kirche doch sozusagen vor die Hunde gehen. Die Leute wollen trotzdem den Sinn und hören Bach und fühlen sich irgendwie erhoben und können noch irgendwie was mit der Transzendenz anfangen. Aber die empirischen Untersuchungen sagen genau, das stimmt nicht. Es gibt nichts. Das geht quasi genau parallel zusammen, wenn man jetzt ein bisschen negativ sein will, vor die Hunde. Also wer kann das denn sein? Also große Frage, aber ja, das kam mir jetzt.
Also ich glaube, dass es schon ganz manifeste Transzendenzsehnsucht dann gibt, also vielleicht in anderer Hinsicht, ja. Aber wir erleben ja zum Beispiel gerade eben mit Blick auf die Klimakrise, dass es auf einmal ein größeres Interesse, übrigens auch von Wissenschaftlern, gibt wieder an indigenem Denken. Habe ich gerade heute Morgen einen Artikel gelesen, ja, dass ein indigenes Volk irgendwie eher, also wirklich konsultiert wird auch, ja, und dass, ich habe leider den Namen vergessen, aber dass sie tatsächlich erst den Baum fragen, bevor sie ihn fällen, ja, so, und das Tier, bevor sie es töten, fragen. Und also einfach ein ganz anderes Verständnis von Natur haben und sich selbst auch als Menschheit ganz anders verorten, eben nicht als die Spitze der Schöpfung, sondern gleichberechtigt neben allen anderen Entitäten. Und das ist, glaube ich, schon eine Art auch von Transzendenz, ja, die man da wieder entdeckt, also dass man das, was man lange Zeit gerade in so einem aufklärerischen, verdinglichenden Weltverhältnis so als tote Materie dachte, über die man halt einfach verfügen kann, die fängt wieder an zu leben, die hat ein Eigenleben. Ja, also dass man denkt auch ganz anders, eben, man denkt anders über Materie nach, über die Dinge nach, die sind plötzlich irgendwie belebt. Und da glaube ich, da kommt etwas vielleicht durch die Hintertür sozusagen wieder rein. Und wenn du mich jetzt so direkt fragst, wer könnte dafür sorgen, da würde ich natürlich sagen, ja, ich würde mir ehrlich gesagt morgens im Deutschlandfunk nicht das religiöse Wort zum Tage wünschen, sondern das philosophische Wort zum Tage, weil ich denke schon, dass die Philosophie diese Brücke sehr gut schlagen kann zwischen Immanenz und Transzendenz und dass es da schon viele Zugänge zu entdecken gilt.
Ich muss mir jetzt kurz vorstellen, ob dann manchmal die Tiere auch Nein sagen oder der Baum.
Aber ja, das habe ich mich ehrlich gesagt natürlich auch gefragt. Vielleicht hängt es von der Art des Fragens ab oder wie man die Antwort interpretiert. Aber erstmal ist es interessant, ja, dass es da so ein erwachtes Interesse gibt. Und vielleicht, wenn ich das nur noch ganz kurz als so Lesetipp jetzt in diesen Tagen formulieren darf, es gibt ein fantastisches Buch von Jonathan Lear. Das heißt Radikale Hoffnung. Und da geht es den Indianerstamm der Crow, die eben durch die Kolonialherrschaft der Weißen wirklich alles verlieren, ja, ihre ganze Herkunft verlieren, ihre ganze Tradition verlieren. Und der Häuptling der Crow-Indianer ruft quasi die Transzendenz an, also der Kontakt entsteht immer im Traum, ja, um eben in dieser Situation größter Verzweiflung, wo überhaupt keine Zukunft mehr in Sicht ist und auch gar keine Idee mehr in Sicht ist, wer wir in Zukunft sein könnten als Stamm, quasi eine Inspiration braucht, und ihm gelingt es dann tatsächlich durch diese Kulturtechnik der Anrufung, diesen Stamm in eine Zukunft zu retten, eine ganz andere als die sie in der Vergangenheit hatten, aber es gibt eine Zukunft. Und das hat mich irgendwie sehr berührt, weil wir natürlich auch eben in einer Situation, finde ich schon, der Verzweiflung sind, ja, dass wir im Moment nicht wirklich wissen, wie es weitergeht und in vielerlei Hinsicht nicht. Und das ist vielleicht schon ein Augenblick, wo man bestimmte eben Techniken auch wiederentdecken kann oder verwandeln kann, die es vielleicht auch schon gab. Nicht in derselben Form, aber anders.
Aber ich glaube, dass das Problem, dem wir natürlich begegnen, da ist, dass wir eben for better or for worse in einem Zeitalter der Globalisierung, der Partikularisierung, der Zersplitterung, ne, auch der epistemischen Zersplitterung, wenn man so möchte, leben, wo es eben dann plötzlich durch die Globalisierung wir Zugang haben zu solchem indigenem Wissen, das aber im gleichen Atemzug auch schon fast wieder dann oft ausgelöscht wird in dem Moment, wo dann irgendwie der Kontakt mit dem Westen stattfindet. Eben, es gibt den Niedergang der großen, ehemals großen Kirchen und Religionen. Und das ist ja alles eine Entwicklung. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist ja auch der Niedergang der Transzendenz oder des Transzendenzdenkens verknüpft mit diesem Niedergang auch der natürlich der organisierten Religion. Und das ist ja so einfach nicht umkehrbar zu machen. Also ich hatte jetzt vor kurzem mal eine Lesung hier in einer Grundschule in Berlin, in so einem Viertel, das dann vielleicht eher so als Problemviertel oder so gelten könnte, und hatte noch überlegt, also es waren so Viert-, Fünft-, Sechstklässler, was kann ich denen vorlesen, was von mir selber, nee, vielleicht eher nicht, ne? Ich dachte dann, okay, ich bringe ihnen ein Buch mit, dass auch unser eigener Sohn sehr gerne vorgelesen bekommt über die Heldentaten des Herakles, also dieser Halbgott. Ne? Und das waren gar nicht so viele Kinder, eine kleine Klasse, vielleicht 10 oder 11 Kinder. Aber allein schon den Begriff des Halbgotts zu klären mit diesen 10, 11, 8, 9, 10-Jährigen hat eigentlich fast die gesamte Schulstunde in Anspruch genommen, was mir vorher überhaupt nicht bewusst war. Ne? Ich hatte plötzlich einen riesigen Respekt vor diesen Grundschullehrern, weil ich mir gesagt habe, ja, das ist, vielleicht habt ihr schon mal gehört von diesem Herakles, der ist also ein zur Hälfte Mensch und zur Hälfte Gott. Und dann sofort irgendwie kamen 7 verschiedene Wortmeldungen, weil man Kinder hat aus vietnamesischstämmigen Familien, aus arabischstämmigen Familien, aus griechischstämmigen, aus westafrikanischstämmigen Familien. Und dann vielleicht noch einen Bio-Deutschen, der sozusagen mit dem Begriff des Gottes irgendwie was Ähnliches verband wie ich. Ne? Und dann mussten wir erstmal eine halbe Stunde lang klären, was eigentlich mit diesem Gott gemeint sein könnte, wie man den richtig nennt und ob man überhaupt über ihn sprechen darf und ob er Kinder zeugen kann mit einem Menschen. Also theologisch total interessant, aber es war sozusagen eine Dreiviertelstunde Hochleistungssport in irgendwie interreligiösem Dialog mit kleinen Kindern, wo ich merkte, so all das, mit dem auch wir wahrscheinlich aufgewachsen sind, ne, in der Grundschule, die Frage, ist man jetzt im katholischen oder im evangelischen Religionsunterricht, das funktioniert ja einfach so nicht mehr, ne? Und das braucht man überhaupt nicht bewerten oder so, das ist einfach so. Und das wird auch aller Voraussicht nach nicht wiederkommen. Und wenn jetzt noch eben indigene Episteme dazukommen oder Sachen, die man dann vielleicht eher so in den Bereich der Esoterik fasst oder eben das außereuropäischen Wissens, dann wird es sehr, sehr schwer, also noch da Verbindlichkeiten herzustellen. Und klar, dann ist man auch die Gefahr, also da, die Möglichkeit sehe ich schon, dass man dann natürlich auch bei einer gewissen transzendenten Beliebigkeit landet, ne? Wo sozusagen man auch schwer jemand anderem absprechen kann, wenn er sagt, ich spreche mit Bäumen oder ich habe Sex mit Pflanzen oder so, ne? Also ich will mich da gar nicht drüber lustig machen, aber das sind ja vielleicht alles valide Episteme und ja, damit muss man irgendwie umgehen.
Vielleicht können wir das benutzen, um nochmal wieder den Bogen zurück zum Thema Tod zu finden, weil ich dachte gerade an dem, was du gesagt hast, Sven, ja, dass wenn man sagen, so eine Art Transzendenz in dieser Naturreligion oder in diesen Anrufungen, die du beschrieben hast, findet, dass es da ja eine Sache nicht vorkommt, zumindest nicht so, wie ich es verstanden habe, die ja aber gerade die christliche Religion, so wie wir sie hier in Deutschland haben oder hatten, besonders gut gemacht hat, nämlich diese Brücke zwischen Gott und Mensch irgendwie zu überbrücken und nämlich dadurch auch Trost geben zu können, also Sinn und Halt. Das war ja quasi so eine Art Frühform von Identitätspolitik. Gott wurde Mensch, damit wir Menschen ihn überhaupt verstehen, ne? Weil wenn er was ganz anderes ist, dann können wir ihn nicht verstehen. Und das hat ja den Menschen zumindest über Jahrhunderte, Jahrtausende auch irgendwie Trost gegeben im Leben und sozusagen nicht nur es war nicht nur so eine Art philosophischer Glaube an irgendetwas, was es sonst so gibt, sondern es war wirklich was richtig in das Leben hineinwirkendes, was einen am jeden Tag irgendwie wieder in den Motor anwerfen konnte. Da habe ich noch nichts gefunden, was da irgendwie in diese Lücke dann reinspringen kann.
Ja, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so richtig, aber ich bin mir eben nicht sicher, also wenn ich kenne mich auch mit dem indigenen Denken viel zu wenig aus, ja, also ehrlich gesagt kenne ich mich überhaupt nicht aus, aber wenn ich mir eben vorstelle, dass wir inspiriert vielleicht eben durch so ein Denken ein anderes Verhältnis bekommen, also wirklich ein ganz grundsätzlich anderes Verhältnis zu Natur, zu Tieren, zu Pflanzen und so weiter, und man die eher als Subjekt wahrnimmt. Also das ist ja auch in der Philosophie ein sehr ernst gemeinter Ansatz inzwischen, also dass man denen wirklich Subjektstatus zuspricht, dann brauche ich vielleicht jetzt auch gar nicht mehr so eine Mittlerfunktion, also weil die Natur ist ja, die ist ja um mich herum, die ist ja da. Also das ist ja sehr konkret, ne? Also das ist ja eben nicht so ein Gott, den ich nie sehe und der nur so als Idee existiert, sondern das ist sehr, sehr konkret um mich herum.
Aber die Natur ist ja gerade nichts, was Trost macht. Ich muss an so ein Lied von Deichkind denken. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. In der Natur heißt das. Das ist also ein absolutes Lieblingslied, wo es eben darum geht, wie brutal die Natur ist und wie gegen den Menschen gerichtet die Natur ist. Und das ist gerade die große Leistung des Menschen war, dass er sich da irgendwie drin zurechtgefunden hat.
Das stimmt. Also man darf tatsächlich die Natur eben auch nicht zu sehr romantisieren. Aber ehrlich gesagt muss ich diese Geschichte von Jesus am Kreuz, die ist so krass brutal. Also ehrlich gesagt, mich tröstet die überhaupt nicht. Ich finde es einfach nur schrecklich. Ich finde es wirklich furchtbar, wie dieser Mensch da mit diesem Kreuz auf dem Rücken in seinen eigenen Tod läuft. Und ich finde daran überhaupt nichts tröstlich.
Das ist ja auch verloren gegangen. Also ich meine, dass es tröstlich wird, dafür muss man dann ganz viel anderes noch wissen. Sondern sie ist sehr voraussetzungsreich, könnte man sagen. Das war eben früher gelernt. Da war man in diese Voraussetzungen hineingewachsen. Und wenn das dann mal schon verloren gegangen ist, dann kann man das wahrscheinlich auch nicht mehr richtig lernen. Mhm. Also sofort Verständnis, ja, ist auch so.
Naja, ich war jetzt letztes Wochenende mit unserem Sohn in den Bergsteigen in den Allgäuer Alpen und er hat also seinen ersten 2000er da erklommen und natürlich kam dann irgendwann die Frage bei ihm so, er wollte so viele Gipfel wie möglich machen am Tag und hat irgendwann kapiert, klar, Gipfel ist immer da, wo das Kreuz steht und fragte dann eben auch, warum stehen da eigentlich überall Kreuze da oben auf den Gipfeln, ne? Also er möchte ja da so gerne hoch und warum dieses Kreuz, also ihm ist das Symbol natürlich geläufig, aber dann merkte ich schon auch, ich musste da viel Grundlagenarbeit erstmal leisten, um mir zu erklären, ne, und habe dann versucht, so Parallelen eben zu Golgatha und der Schädelstätt und dem Kreuzweg und dem Kreuz hochschleppen und errichten und, ne, aber dann merkte ich auch so, wow, das ist, also ne, die Strukturen, die Ritualstrukturen und die Symbolgrundkonstellation, die ist noch vollständig da, eben gerade in den bayerischen, noch relativ intakt katholischen Alpen, aber eben, wie du sagst, das Wissen ist natürlich nicht mehr da und es ist sehr, sehr erklärungsbedürftig. Erstmal, warum errichtet man eigentlich so ein Kreuz auf so einem Gipfel?
Fürs nächste Mal biete ich dir an, sagst du ihm, erzählst du ihm von Rudolf Otto, dem klugen Religionsphilosophen von Anfang des 20. Jahrhunderts, der von den heiligen Momenten gesprochen hat und von dann, wo er eben die Religion und die Bedeutung von Religion spürt, zum Beispiel, wenn man auf einen Berggipfel kommt und dann das Panorama und die Schönheit der Natur entdeckt und sieht, das erhebt mich, das Erhaben, das muss doch mehr geben als nur mich, diesen kleinen Menschen, wie auch immer. Also man könnte natürlich auch von Kant und dem Himmel über uns und was weiß ich was sprechen, aber das finde ich auch eine gute Begründung, dass es eben, da hat der Mensch ein Kreuzchen gemacht als Symbol dafür, das ist was Besonderes, das ist ein Ort, wo man das Heilige spüren kann.
Das Erhabene.
Ja, ja, und das ist natürlich tatsächlich eine Gefühlserfahrung, die auch, glaube ich, also mir sehr nahe ist, ne, diese Erfahrung des Erhabenen. Manche haben die eher am Meer. Ich glaube, Sven hat die eher am Meer. Ich habe sie eher in den Bergen. Das wären ja so die zwei großen Orte des Erhabenen. Und da, klar, da berührt man dann doch irgendetwas Transzendentes.
Das kann einen doch auch irgendwie trösten. Also ich bin ja auch so ein, wie gesagt, liberaler Theologe und kann eigentlich mit Gott und diesen ganzen sehr dinglichen Vorstellungen nicht viel anfangen, ja, sondern mir geht es eher so um dieses, ja eben die Religion als Sprache, die das, was ich empfinde, wenn ich zum Beispiel auf einen Berg gehe oder wenn ich meine Kinder, wenn sie auf die Welt gekommen sind, in Dankbarkeit im Arm halte oder sowas, die dem eben eine Sprache gibt, die das am besten ausdrücken kann. Hm. Klar, dann ist immer die Frage, gibt das Trost? Irgendwie kann man schon Trost finden, aber nicht so richtig, finde ich.
Ja, und es ist eben auch ganz schwer, also da wäre dann so meine Institutionenskepsis sehr groß, sehr schwer institutionalisierbar. Ich habe da noch nie drüber gesprochen. Ich hatte tatsächlich, glaube ich, einmal in meinem Leben eine wirklich mystische Erfahrung. Und das war in den Bergen, am Ende einer großen Bergtour, die ich alleine gemacht habe. Und danach lag ich unter einem Baum und hatte plötzlich so dieses Gefühl, ich werde irgendwie aus mir enthoben und wieder in mir selbst versenkt. Und es war wirklich ein wahnsinnig transzendenter und toller Moment, den ich aber leider nur dieses eine Mal im Leben mit Mitte 20 hatte und dachte, klar, wenn ich eine Technik hätte, um das zu wiederholen oder gar eine Gemeinschaft, die mir das anbieten würde, diese Erfahrung, würde ich sofort beitreten. Aber leider ist es bei dieser einen und eben total singulären in jedem Sinne Erfahrung geblieben.
Jetzt fällt mir geradezu ein, dass ich ganz krass eine eigene Nahtoderfahrung tatsächlich verdrängt habe, weil du hattest mich ja ganz am Anfang gefragt, wann hast du das letzte Mal an den Tod gedacht? Und ich habe nämlich eine sehr, sehr schwere Wespenallergie. Das fällt mir jetzt gerade ein, wo du das sagst, mit der mystischen Erfahrung. Das wusste ich aber nicht und ich verkürze das jetzt so ein bisschen. Ich bin mehrmals gesprochen worden, aber einmal eben so, dass ich mit offenen Augen, also bewusstlos war. Und ich kann mich sehr genau daran erinnern, dass ich in diesem Zustand so einen weißen Raum gesehen habe, aus dem ich auch gar nicht mehr raus wollte. Also ich wollte einfach da bleiben. Das war so schön. Und dann haben mich, im Grunde haben mich die Kinder zurückgerufen. Ich habe dann irgendwann die Kinder gehört, weil die schrien. Und dann bin ich irgendwie wieder zu mir gekommen. Aber eigentlich wollte ich in diesem Raum sehr, sehr gerne bleiben. Also insofern habe ich eigentlich eine sehr, sehr nahe Erfahrung mit dem Tod gemacht. Aber ich habe es erfolgreich verdrängt in dieser Sendung.
Hat das was verändert?
Interessant.
Weil viele schreiben ja so Nahtoderfahrung als auch lebensverändernd dann.
Ich, ehrlich gesagt, weiß ich nicht so richtig, ob das nochmal so meine Existenz auf ganz neue Füße gestellt hat. Das weiß ich nicht. Also vielleicht eben, weil für mich der Tod doch immer schon irgendwie auch da war oder ich das nie so ganz unabhängig davon gedacht habe. Nee, aber es unmittelbar danach verändert das schon einiges, ne? Also weil man plötzlich eben auch weiß, dass der Tod etwas sehr Verlockendes sein kann. Also so habe ich das empfunden in dem Augenblick. Ich wollte nicht mehr raus aus diesem Raum. Das hat mir, glaube ich, am meisten Angst gemacht.
Das ist ja interessant. Und du hast mich nicht gehört.
Nee, nur die Kinder.
Nur die Kinder. Also was für mich, es ist noch gar nicht so lange her, dieses Ereignis, ne? 2 Jahre. Insofern interessant, dass du es schon erfolgreich verdrängt hast. Aber was für mich so erschreckend war und ernüchternd an diesem Ereignis, dass es so aus dem Nichts kam. Also wir waren im Zug, wir waren auf dem Weg in den Urlaub. Svenja griff in die Gepäckablage, um ihren Rucksack runterzunehmen. Offensichtlich war da eine Wespe irgendwo an dem Rucksack verfangen. Die Wespe hat gestochen. Halbe Minute später liegt Svenja mit offenen Augen da und die Kinder und ich denken tatsächlich, sie stirbt. Ne? Also das war in Amsterdam am Bahnhof. Und eine Minute vorher hat man noch an den Umstieg gedacht und Pläne für den nächsten Abend gemacht oder so. Und das, also wirklich dieser winzige eben Tod, wo ist sein Stachel, ne? Dieser winzige Wespenstachel, aus dem Nichts ein Leben völlig aus der Bahn werfen könnte und in dem Moment zumindest unsere Reise erstmal vorübergehend aus den Gleisen gehoben hat. Das fand ich schon irre, was auch zeigt sozusagen, es ist eben doch extrem kontingent und unverfügbar. Ne? Man kann irgendwie, man denkt im Zug vielleicht, der könnte entgleisen oder irgendwie, es könnte Attentate geben und dann kommt aber eine Wespe.
Dann kann man wirklich, wir kommen jetzt zum Schluss des Gesprächs ja, das doch nochmal als Hinweis nehmen, sich zusammen an den Küchentisch zu setzen und aufzuschreiben, was im Falle der Fälle man tun sollte.
Ja, wie gesagt, dagegen wehre ich mich immer noch. Also ich mache jetzt konkret eine Wespentherapie, ne? Also eine Hyposensibilisierung. Aber gegen diesen Verwaltungsmodus, da rebelliert in mir immer noch etwas.
Vielleicht könntet ihr euch darüber ja streiten.
Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall immer eine Adrenalinspritze dabei und die kriegt dann entweder Svenja verpasst, wenn sie gestochen wurde, oder ich verpasst, wenn ich zu lethargisch bin. Ich weiß es nicht. Das wäre es, die ganz profane Reaktion.
Ja, liebe Svenja, lieber Florian, vielen Dank für das Gespräch und dass ihr euch den vielleicht auch schwierigen Fragen gestellt habt. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Ja, danke dir.
Das war Über das Ende, Folge 25. Ich hoffe, es hat Ihnen wieder gefallen. Abonnieren Sie den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Und lassen Sie uns 5 Sterne da. Ist Ihnen ein Satz hängen geblieben? Wollen Sie mir einen Gast vorschlagen? Dann schreiben Sie an podcast@chrismon.de und folgen Sie Chrismon und mir auf Instagram, um immer up to date zu sein. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie mutig. Ihr Konstantin Sacher.